Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Soll ich dir was sagen?
Bitte.
Ich habe eine Frage, die quält mich jetzt schon eine Woche. Die muss ich jetzt raushauen. Du hast letztes Mal gesagt, Mio hat ein bisschen gruselt sich ein bisschen von die Zeugers und dann hast du aber nicht mehr gesagt, warum.
Stimmt, das war so ein Klassiker von erzähle ich später und dann habe ich es vergessen.
Genau, jetzt ist später.
Ja, jetzt ist später, genau. Also tatsächlich ist jetzt immer noch später. Oh ja, also eigentlich, oh Gott, dafür, dass wir jetzt alle eine Woche auf die Antwort gewartet haben, das ist völlig unspektakulär, aber Nils Holgersson ist ja, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, ziemlich rüpelhaft mit den Tieren.
Ja.
Und hört nicht auf seine Eltern und so.
Ja, ja.
Und wird dann auch noch klein gezaubert.
Scheint irgendwie bei den Skandinavischen, fällt mir gerade auf, ne, so ein bisschen ja, so ein Ding zu sein, diese Rüpelhafte, die dann irgendwo weggesperrt werden müssen.
Ja, ja,
die
stimmt, sich so, genau. Ja, okay. Du hast recht. Auf jeden Fall war das zu gruselig für Mio, weil also für mein Kind, weil ihn das einfach so
Tiere quälen ist nicht so seins
und das so, er ist auch in einem Alter, ne, wo nicht hören halt auch nicht so richtig vorstellbar ist und außerdem die Tatsache, dass er dann klein ist und nicht wieder groß oder nicht weiß, ob er wieder groß wird, das war für ihn dann einfach zu viel.
Mhm.
Aber ich weiß auch nicht, ne, das ist ja grundsätzlich so eine Sache mit FSK 0, also ich erlebe das oft, dass es Sachen gibt, die sind zwar ab 0 freigegeben, aber da weiß ich schon von vornherein, das probiere ich gar nicht erst aus. Also zum Beispiel eine Paw Patrol, Feuerwehrmann Sam. Nicht, weil das jetzt so brutal wäre, aber da geht es mir dann auch um so Schnitte und sowas, wenn die so schnell sind, dass ich dann immer so denke, boah, das kann ich mir nicht geben. Ich bin ja auch mit im Raum oder auch mit in der Wohnung und wenn dann die ganze Zeit so solche Sachen laufen, würde ich irgendwie, glaube ich, eine Vollmeise bekommen. Deswegen behaupte ich dann einfach immer, das wäre erst ab 6.
Okay.
Das ist ein super also Trick so, übrigens.
Das Einnehmen. Ja, ich muss ja sagen, ich gucke ja gern Feuerwehrmann Sam, weil ich das irgendwie mag, wenn die dann so, das ist alles so schön aufgeräumt, weißt du, es beginnt irgendwo ein Chaos, dann kommen die, dann räumen die alles auf.
Ja,
ich krieg
stimmt.
sowas, ich weiß nicht, das macht bei mir so einen Ordnungssinn, spricht das an.
Das kann ich sehr gut verstehen, so geht's mir mit den Bildern von Hopper.
Aber es ist so, ne, mit den FSK-Sachen muss man halt immer selber gucken, auch was, weil die Kinder halt auch sehr individuell sind, wie du sagst. So.
Ja.
Okay, dann hätten haben wir die Frage geklärt. Dankeschön.
Im Vulkan.
Wir haben ein aktuelles Thema wieder. Und diesmal geht's, wir gehen nochmal nach Großbritannien und da kommen aber auch ein paar Sachen zusammen, die wir auch letzte Woche besprochen haben, als es um Berlin ging und um diese Kürzung. Übrigens dazu nochmal kurz, die Schaubühne in Berlin hat jetzt gesagt, sie müssen eventuell eine Spielstätte schließen, wenn die Kürzungen so durchgehen, weil sie einfach nicht mehr genug Geld haben dann quasi.
Wahnsinn.
Und das ist schon echt heftig. Ich meine, erstens betrifft sowieso alle, das heißt, es geht bis zum kleinsten Preis oder bis zur kleinsten Förderung.
Ja.
Aber wenn nicht mal, sage ich mal, die großen Institutionen, die ja irgendwie wirklich dazugehören, wenn du irgendwie Berlin sagst, wenn nicht mal die damit durchkommen, das ist schon echt ein bisschen gruselig.
Ja, man hört es jetzt auch aus anderen Bundesländern, ne? Das
ja,
betrifft
ja.
nicht nur Berlin.
Ja, ja. Nee.
Und also ehrlicherweise bin ich da so ein bisschen gerade unter Spannung. Auch einfach wirklich mit der Entwicklung, die sich da jetzt abzeichnet. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es sehr, sehr viele Verluste geben.
Ja. Ja, und es geht halt wirklich, es gehen auf ganz vielen Ebenen Dinge verloren. Ne? Es gehen Preise verloren, es gehen Förderungen verloren, es gehen Begegnungsorte verloren, es gehen Programme zur Bildung verloren. Also das ist, so viel hängt an diesen Förderungen einfach, muss man sagen. Und damit können wir den Blick wenden auf ein Land, wo die Politik das in den letzten Jahrzehnten schon so krass gekürzt hat, dass eigentlich fast alles nur noch über private Förderung und Finanzierung funktioniert. Und das ist nämlich Großbritannien. Und wir hatten uns vor ein paar Wochen über den Bailey Gifford Prize for Nonfiction unterhalten. Das ist dieser Preis fürs beste Sachbuch sozusagen. Und der wird von der Anlageverwaltungsgesellschaft Bailey Gifford, also danach ist der benannt.
Mhm.
Der hieß mal Samuel Johnson Preis, nach dem britischen, der an der Enzyklopädie mitgeschrieben hat. Jetzt heißt er eben nach einer Anlageverwaltungsgesellschaft. Und da fängt das Problem auch an. Die investiert nämlich in fossile Brennstoffe, Und deswegen gab es in diesem Jahr große Kritik an dem Preis. Ne? Viele Bücher, die da auch auf den Listen standen und so, setzen sich natürlich auch mit Klima auseinander. Ist ja irgendwie ganz logisch. Das Sachbuchthema der Stunde oder eines der ist der Klimawandel. Und dann haben halt viele Autoren und Autorinnen gesagt, ja, diesen Preis einfach kritisiert und haben dazu aufgerufen zu boykottieren und so. Jetzt hat jemand gewonnen, nämlich Richard Flanagan. Das ist ein australischer Autor, dessen Vater in japanischer Kriegsgefangenschaft war während des Zweiten Weltkrieges. Und dann ist die Atombombe gefallen. Und Richard Flanagan hat quasi gesagt, eigentlich hat die Atombombe seinem Vater das Leben gerettet, weil dadurch die Japaner halt kapituliert haben. Ne? Und andererseits ist das aber natürlich eine total absurde Aussage und eine total brutale Aussage, weil durch die Atombombe ja so viele Menschen gestorben sind. Und aus diesem, sage ich mal, Grundkonflikt hat er ein Buch geschrieben, das heißt Question 7. Und das ist quasi so wie so ein Memoir, das gleichzeitig aber noch die Entwicklung der Atombombe und alle möglichen Fragen um die Atombombe als Sachbuch so mit erzählt. Es muss ein sehr, sehr faszinierendes Buch sein. Und mit dem hat er dann eben jetzt diesen Sachbuchpreis gewonnen. Und hat dann aber gesagt, er würde den Preis nicht annehmen und nicht zur Preisverleihung kommen, solange die nicht, also die Bailey Gifford, nicht so eine Art Exit-Papier vorlegen. Also er wollte quasi von denen, dass die sagen, wie sie aus den klimaschädlichen Investitionen raus wollen. Mhm. Ne? Und dann hat Bailey Gifford gesagt, okay, wir machen mal haben einen längeren Brief geschrieben und haben gesagt, naja, die klimaschädlichen Investitionen machen nur einen kleinen Teil aus. Dazu, jeder ist im Alltag klimaschädlich unterwegs und wir haben Verantwortung gegenüber unseren Investoren. Das heißt, ganz viele Menschen haben ihre Altersvorsorge quasi bei uns mit angelegt und wir sind denen gegenüber als allererstes verantwortlich. Und die Argumentation ging dann so ein bisschen in die Richtung von so, naja, die reine Lehre ist nicht möglich in unserer Welt. Mhm. Das müsst ihr einfach akzeptieren. Und wir werden uns nicht verändern. Also die Aussage war dann, die literarische Community muss uns entweder so nehmen, wie wir sind, oder wird gar nichts von uns bekommen.
Okay,
und
wow.
Ja, und das ist natürlich, es beschreibt halt eine Realität. Und ich glaube, was ich an dem Fall ganz interessant fand, ist, dass das halt passiert, wenn private Sponsoren kommen. Du hast dann vielleicht Geld, aber du musst es auch so nehmen, wie es kommt. Also ja. Ne, das hast du in anderen Bereichen auch. Ein Beispiel, wo es ja auch ganz prominent ist, ist eben zum Beispiel im Fußball, wo ja auch die Kataris, Saudi-Arabien und so einfach unfassbar viel Geld reinpumpen, aber du halt auch keine Fragen mehr stellen darfst dann irgendwie. Und das sind dann halt so. Und das kann halt im Kulturbetrieb auch so sein, dass dann irgendwie von Leuten Namen an den Wänden stehen, deren Geschäfte halt höchst fragwürdig sind.
Ja.
Und die einzige Variante, wie du sowas verhindern kannst, ist wirklich eigentlich nur staatliche Finanzierung, weil das ist die einzige Finanzierung in irgendeiner Weise, wo du halt nicht darauf angewiesen bist. Weil die Frage ist ja nicht, klar kann auch ein Unternehmen, was irgendwie ethischer handelt, Geld sponsern, aber damit kannst du ja nicht rechnen, damit kannst du ja nicht arbeiten, ne?
Es gibt einen ganz ähnlichen Fall, der ist gar nicht so weit entfernt wie die anderen Beispiele, nämlich in Görlitz. Das Theater in Görlitz hat jetzt ausgerufen, dass man sich die Fassade quasi kaufen könne. Und dann könnte beispielsweise das Theater nicht mehr Gerhard-Hauptmann-Theater heißen, sondern es würde dann Coca-Cola-Theater heißen. Oder wenn man so regionale Unternehmen mit einbezieht, die da sitzen, irgendwie, ne, andere Sachen, kleinere Unternehmen. Aber und das ist natürlich ein Riesending. Also die Linke hat dort dann schon Protest angekündigt. Ganz viele fragen, ist das eigentlich ein Witz? Aber das ist halt wirklich eine Ausschreibung und es gibt schon mehrere InteressentInnen. Also mehrere Unternehmen, die quasi Interesse bekundet haben, dass Gerhard Hauptmann Theater als Werbefläche sozusagen zu kaufen. Und dann, ne, da sieht man mal in kleineren Dimensionen, welche Züge das annimmt, wenn man da irgendwie Gelder ran schaffen muss, weil die eben auch einfach keine Gelder mehr haben.
Ja, und ich meine, es ist ja am Ende, man will ja auch nicht, dass die kulturellen Institutionen schließen, weil man sagt, das sind die falschen Geldgeber, ne? Es ist nur sozusagen, man kommt halt stark in einen Konflikt und dieser Konflikt kann zumindest abgefedert werden, wenn der Staat viel investiert.
Absolut. Und zumal man ja auch nochmal sagen muss, wir haben es letzte Woche auch gesagt, das meiste ist, also meistens sind diese Kultursachen das kleinste Budget von Investitionen.
Voll, genau.
Es geht hier nicht drum, dass man irgendwie eine Summe aufruft, die einfach jenseits von Gut und Böse ist,
gar
sondern
nicht,
da werden andere Sachen viel, viel mehr gefördert.
Aber das bisschen macht halt den Unterschied, weil in der Kulturbranche ist halt eh nicht viel Geld.
Ja.
Und deswegen im Verhältnis zu dem wenigen Geld, was es eh schon gibt, ist das Geld, was vom Staat kommt, von den Regierungen halt überlebenswichtig einfach, ne? Ja. Und wir hoffen einfach, dass das, ja, dass sich dann doch die durchsetzen, die es dann nochmal kurz vor knapp nochmal ändern. Ich kann mich erinnern, in Leipzig hatten wir so eine Situation auch vor ein paar Jahren, da ging es vor allem um Sozialarbeit und um viele soziale Projekte, die dann gekürzt werden sollten, wo die Mittel gestrichen werden sollten und wo dann irgendwie in einer der letzten Sitzungen dann das doch noch abgewendet wurde und dann gesagt wurde, nee. Hm. Und vielleicht kann man Hoffnung haben für Berlin und für andere Städte.
Ja, das wäre schön.
Die helle Kammer.
Ja, lieber Josef, wir haben am 11. März in diesem Jahr eine Folge veröffentlicht mit dem Titel Liebesleben. Und darum haben wir unter anderem über das gleichnamige Buch von Tseruja Chalev gesprochen und haben die Folge auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr das nicht mehr im Kopf habt. Das ist ganz interessant, um grundsätzlich mal einen Eindruck von dem Schreiben von Tseruja Chalev zu bekommen. Ich bin nämlich großer Fan dieses Buches und halte es für einen guten Einstieg in ihr Werk. Und nun ist Anfang diesen Jahres ihr Debütroman im Deutschen erschienen. Wir sind also ein bisschen late to the party jetzt, Ende November, aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nochmal zu sprechen. Nicht ich heißt das Buch und das ist deswegen so interessant, weil Tseruja Chalev vor der Veröffentlichung dieses Debütromans als Lyrikerin in der Öffentlichkeit vor allem zugegen war. Also sie hat keine Prosa geschrieben vorher und war eine angesehene Lyrikerin. Und deswegen, weil das eben so lange her ist und weil sich auch sehr viel in ihrem Schreiben verändert hat seitdem, hat sie diesem Buch, das jetzt auf Deutsch im Piper Verlag erschienen ist, ein Vorwort vorangestellt, in dem sie auch erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass sie als Lyrikerin plötzlich einen Roman schreibt und vor allem auch, warum dieser Roman jetzt auf Deutsch erscheint. Ich nehme dich mal kurz mit auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 1993. Da sitzt Tseruja Chalev nämlich in einem Café und wartet auf einen Autor. Sie arbeitet dann nämlich als Lektorin und möchte das Manuskript des Autors mit ihm besprechen. Er verspätet sich, ich glaube eine halbe oder eine ganze Stunde, und es gibt keine Handys und sie sitzt halt einfach da und wartet und ist total glücklich über diese unverhoffte Zeit. Und sie dreht irgendwann dieses Manuskript um und schreibt auf die leere Rückseite. Und das ist ja so eine Situation, wenn man sie sonst so aus Filmen kennt oder aus Büchern, dass die Worte so von alleine kommen und man schreibt und schreibt und schreibt und kann gar nicht mehr aufhören. So aber ist es ihr eben auch passiert. Und als dann der Autor endlich auftaucht, hat sie schon die ersten 10 Seiten von etwas geschrieben, das sie als Lyrikerin eindeutig als Prosa identifiziert, auch wenn sie am Anfang dachte, dass sie wieder nur irgendein Gedicht schreibt. Nur, in Anführungszeichen natürlich. Und sie ist selbst total überrascht von dem, was ihr da passiert. Tseruja Chalev ist da gerade 32 Jahre alt und hat ein 4 Jahre altes Kind und ist verheiratet. Wenn du das hörst, kommt dir das vielleicht bekannt vor, denn genau das in diesem Jahr 93, ein Jahr nach meiner Geburt, trifft jetzt 30 Jahre später eben auch auf mich zu. Und du kannst dir vorstellen, dadurch, dass ich die sowieso gerne lese, dass ich erstmal so ein bisschen elektrisiert war.
Wiedererkennungsfaktoren.
Ja, genau. Und ich habe mich halt eben gleich gefragt, ob sich hier jetzt Erfahrungswelten decken und wo die Unterschiede sein werden. Bevor ich dir jetzt über den Inhalt was erzähle, muss ich erstmal erzählen, was nach dem Erscheinen dieses Buches erzählt ist, damals in den 90ern in Israel. Das Buch wurde nämlich sehr ungnädig aufgenommen und auch verrissen.
Mhm.
Das Wohlwollen, das man ihr als Lyrikerin entgegengebracht hat, ist einfach verpufft angesichts dieses Romans und es hat sich eine lange Schreibkrise eingestellt. Und Chalev ist dann erst später wieder zur Literatur, also zur Prosa zurückgekehrt, konnte wieder schreiben und hat dann eben alle anderen Romane geschrieben, also Liebesleben, Mann und Frau, Späte Familie, Für den Rest des Lebens, Schmerz und Schicksal. Und ich wollte dich mal fragen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Mama ja ein großer Fan von ihr, was du eigentlich mit dieser Autorin für ein Schreiben verbindest.
Fast gar nichts. Also im Sinne von, meine Mutter hat es gelesen, aber ich selber, ganz ehrlich, habe das nie irgendwie so richtig gelesen. Aber ich finde es interessant, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, deswegen ist der Roman auch so lange gar nicht so im Werk gewesen. Ne? Alle anderen Titel, die du genannt hast, kenne ich auf jeden Fall von dem Titel, habe zu jedem einzelnen das Cover vor Augen. Und bei dem Roman weiß ich natürlich, dass er rausgekommen ist, aber da ist wie so eine lange Kluft dazwischen.
Ja.
Und es gibt es ja immer mal wieder, dass Autoren, Autorinnen irgendwie so ein erstes Buch rausbringen und dann aber eine Weile brauchen sozusagen, um wirklich zu ihrer Stimme zu finden. Da war halt die erste Geschichte irgendwie da, die kam dann, wie du jetzt gesagt hast, so raus. Und dann kommt erstmal so ein Moment, sich wirklich zu finden und so das zweite Buch zu schreiben.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Und dazu kommt Nicht Ich, ist auch ein Titel, der aus dem Vorwort entstanden ist, das es ja damals gar nicht gab. Also ich glaube, die wörtliche Übersetzung wäre ganz anders von dem Originaltitel. Hab heute einen kleinen Frosch mit dabei in meinem Hals. Ich werde mich ab und zu mal räuspern müssen. Aber was ja vor allem sehr verbindend ist für viele Bücher ihres Werks, also diese ganzen Sachen wie Liebesleben, Mann und Frau, späte Familie und so weiter, das sind immer Familienkonstellationen, häufig Männer und Frauen, die sich da aneinander abarbeiten, gefühlsmäßig. Und sie ist da ja ganz bekannt dafür, dass sie diese Emotionen auslotet. Und diese Themen sind auch wichtig für Nicht-Ich. Also thematisch sind wir da schon so da angekommen, wo sie auch dann immer hingeht. Sie hat selbst in einem Interview gesagt, dass eine junge Frau, eine junge Mutter, wie sie im Buch beschrieben wird, die ihre Familie, und das ist jetzt eben ein Teil des Plots, ihre Familie für einen Geliebten verlässt, dass diese Themen im Israel der 90er Jahre ja eine unzumutbar gewesen sind. Ja, da war sie sehr, sehr früh dran, damit die Innenwelt dieser Frau zu beschreiben, die die Familie aufgibt. Es ist also eine feministische Geschichte, eine Geschichte der Selbstermächtigung, aber auch die Geschichte eines Scheiterns, vor allem eines Scheiterns. Und damals wurde das Buch für diese mutige Perspektive nicht gefeiert, sondern kühl betrachtet, abgelehnt. Aber nicht nur das Thema ist spannend, weil das hatte ich ja so ein bisschen erwartet. Was ich überhaupt nicht erwartet hatte, war der Stil des Textes. Es ist ein ganz ungewöhnliches Buch, surrealistisch muss man schon sagen. Und ich finde, man merkt enorm, dass er von einer Lyrikerin geschrieben ist. Und das hatte ich bei ihren Büchern danach nie wieder das Gefühl. Auch gleichwohl ich die gut geschrieben finde, aber eben ganz anders. Ich finde es faszinierend, dass die anderen Bücher auch gar nicht mehr so funktionieren wie dieser Text. Es ist auch ziemlich schwierig, diese Schreibweise in Nicht-Ich zusammenzufassen. Vielleicht kann man sie als einfach und gefühlvoll beschreiben, während sie gleichzeitig sehr analytisch ist, wenn es um Emotionen geht. Vor allem aber realistisch und tief in der Erzählstimme steckend. Also so kennt man ihr Schreiben einfach, ne? Und jetzt passiert eben in diesem Nicht-Ich was ganz, ganz anderes. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, dass ich das viel, viel spannender finde, stilistisch. Das ist übrigens was sehr, sehr Schönes, weil wir hatten jetzt in den letzten Folgen öfter die Situation, dass wir über SchriftstellerInnen gesprochen haben, von denen wir bereits Bücher kennen. Dann wird deren Erstling übersetzt. Man liest es auch, ist ein bisschen enttäuscht.
Ja, genau.
Auch wenn es natürlich immer, wie du auch schon sagst, daran liegt, dass man mit sehr hohen Erwartungen herangeht und Erstlingswerke meistens noch nicht so durchgearbeitet sind. Da sind die Leute noch nicht so hineingewachsen. Und in diesem Fall geht es mir eben komplett anders. Ich hatte riesige Erwartungen, die sind auch enttäuscht worden, aber eben im positiven Sinne. Für mich ist es nämlich so, dass Liebesleben, Mann und Frau und dass diese Bücher für mich auch so ein bisschen synonym geworden sind. Die verschwimmen so ineinander. Und die behandeln immer ähnliche Themen, wie ich das gerade schon beschrieben habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß, was mich erwartet. Und das war diesmal ganz anders. Die Grundkonstellation ist eben auch wieder denkbar einfach. Es geht um ein Vater-Mutter-Kind-Trio und einen Geliebten und einen Ex-Liebhaber, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die synonym sind oder nicht. Manchmal tauchen sie gleichzeitig auf. Manchmal habe ich das Gefühl, es könnte auch eine Person sein. Und alles, was hier geschieht, erleben wir eben durch die Augen der Mutter. Was man sagen kann, eindeutig, Mutter und Vater haben sich getrennt, haben aber nicht aufgehört, einander Vorwürfe zu machen. Und das ist auch so ein bisschen, ja, einer der roten Fäden, aber ich tue mich enorm schwer, da eine Handlung zusammenzufassen, weil das im Prinzip gar nicht so richtig möglich ist und ich erkläre dir auch noch, warum. Warum eben auch diese ganzen Ereignisse in dem Buch sehr surreal, sehr traumartig sind. So kam es mir auch häufig vor, wenn ich gelesen habe, als ob es ein Traumszenario beschreibt. Also entwickeln sich in klassischen Ausgangssituationen plötzlich Dinge, von denen man weiß, die können so nicht gewesen sein, beziehungsweise können die nicht wörtlich gemeint sein. Zum Beispiel wird nach der Trennung von Vater und Mutter der Mann schwanger, weil, und so heißt es wörtlich, er eben die Gebärmutter der Mutter geklaut hat. Und eine andere Szene beschreibt den Geliebten der Frau und da sagt sie, dass sein Bauch mit kleinen Steinen, mit Kies gefüllt ist. Und an wieder anderer Stelle gibt es den Vater dieser Frau, um die es da geht, und der verwandelt sich an einer Stelle plötzlich in eine Kuckucksuhr. Also du siehst schon, das sind
und man kann das aber in der nicht so richtig trennen dann auch. Also man hat nicht so dieses, okay, sie schläft jetzt ein und dann.
Nee, es ist also auf jeden Fall kein Traumszenario.
Also es ist die ganze Zeit
es
sozusagen.
Ist einfach, man muss sich da total drauf einlassen, genau. Ja, okay. Da stecken ganz viele Bilder drin, die kenne ich eben eher auch aus der Lyrik, diese Bildarbeit. Im Vorwort stand auch, dass sie Schreibtechniken anwendet, die aus der Lyrik kommen. Also sie hat zum Beispiel mit Bleistift und Radiergummi geschrieben, hat mit Schere gearbeitet, also hat teilweise auch Sachen nebeneinander gelegt, die vorher nicht zusammenhingen und kollagiert. Und sie hat intuitiv sehr viel geschrieben und das macht auch diese bruchstückhafte, rauschartige Traumwelt aus, die eben trotzdem nicht sagt, ich schlafe ein und wache wieder auf.
Ja.
Also ich versuche jetzt trotzdem mal zu sagen, was hier nach der Trennung passiert. Die Frau lebt zwischen Müllcontainern, sie wird von Soldaten in ein Dorf gebracht, in der alle Tüten über ihren Gesichtern tragen oder sie besteigt einen Berg, begleitet von einer Gruppe identisch aussehender Männer. Aber da merkt man ja auch schon, dass uns das nicht weiterbringt. Also wenn ich dir das erzähle, naja, kannst du dir unter dem Text überhaupt nichts vorstellen. Deswegen habe ich ein paar Textstellen mitgebracht. Zum ersten will ich dir mal kurz vorlesen, wie sie die eigene Familie schildert, dann wird das schon ein bisschen deutlicher. Sie spricht jetzt gerade mit einem dieser Soldaten und muss Fragen zu ihrer Familie beantworten. Er hat mich noch nicht mal gefragt, woraus wir gemacht sind, und gerade auf diese Frage hätte ich eine Antwort parat gehabt. Der Körper des Ehemanns, hätte ich ihm erzählt, ist mit weicher weißer Watte gefüllt. Das ist gut und auch schlecht. Das müssen Größere als ich entscheiden. Der Körper des Geliebten dagegen ist mit Kies gefüllt, und wenn er geht, hört man den Kies knirschen. Das Mädchen ist mit Honig und Milch gefüllt und von süßer Asche überzogen, und mein Körper besteht aus klebrigem Pappmaché und zerplatzten Luftballons. Sie müssen mir zustimmen, dass all diese verschiedenen Materialien eine Mischung ergeben, die absolut unzumutbar ist. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt hier einfach nur die geschilderten Szenen aneinanderreihen und uns nichts darunter vorstellen können, sprechen wir lieber über innere Zustände, die hier eine Rolle spielen und die die Handlung tragen. Denn das größte Dilemma hat dieser Text zwischen dem, was einer will und dem, was einer kann. Und da lesen wir jetzt mal zusammen ein Stück gemeinsam vor.
Sehr gerne. Ich fange an, ne? Ist das der Teil?
54 sind wir.
Genau, ich habe, man muss dazu sagen, du hast es mir per Handy geschickt und die Seitenzahl fehlt, deswegen gehe ich jetzt einfach mal in gutem Vertrauen auf Seite 54. Mein Mann schaute mich ungläubig an, ne?
Das genau, da geht's los. Und ich kann ja kurz mal vorwegschicken, wie ich es schon genannt habe, hier reden wieder Mann und Frau miteinander. Nach der Trennung versuchen sie irgendwie über das Geschehene zu sprechen. Und jetzt geht's los mit: Mein Mann schaut mich ungläubig an.
Du hast recht,
sagt er. Siehst du nicht, dass ich weine?
Aber du machst dich über mich lustig,
beharrt er.
Genau das wollte ich 7 Jahre und 7 Monate von dir, und du hast mich verhöhnt und mich überfahren, hast mich erniedrigt. Und jetzt willst du die ganze Zeit mit uns zusammen sein? Nicht mal eine Stunde am Tag hältst du das aus. Du willst Zwillinge? Jahre wünschte ich mir noch ein Kind und du bist dagegen. Wie kann es denn sein, dass du plötzlich all das tun kannst, was ich brauche?
Du hast mich gefragt, was ich will, erinnere ich ihn. Du hast nicht gefragt, was ich kann. Das war so einer der Dialoge, die so typisch sind, weil die in sowas gipfeln, in so einer Erkenntnis, die so traumartig diese ganzen Schilderungen sind, tatsächlich sehr real an Familiensituationen angelegt sind. Also, was wollen wir eigentlich von der Zukunft? Wollen wir noch ein Kind oder nicht? Und plötzlich sagt sie nach der Trennung, ich hätte das alles gewollt. Und er sagt, warum haben wir es nicht getan? Und sie einfach nur noch sagen kann, ja, weil ich einfach das nicht vermag. Das ist zu viel. Ich kann das nicht aushalten. Und dieses Unvermögen zur Mutterschaft und zum Familienleben, das zieht sich durch diesen gesamten Text, der sich an dieser Mutterrolle eben abarbeitet. Ich lese dir mal noch ein anderes Stück vor, wo sie quasi mit sich selber spricht. Und sie sagt: Das ist jetzt deine Gelegenheit, dich zwischen Trennung und Freiheit zu entscheiden. Und glaub mir, die Wahl ist nicht so einfach, wie sie dir erscheint. Du musst alles mitbedenken, die früh einbrechende Dunkelheit, die verschlossenen Häuser, den Kater, der sich den Rücken gebrochen hat, den flatternden Morgen, den bangen Mittag, den schreienden Abend. Ein Leben, das du nicht mehr in deiner Gewalt hast. Entscheidungen, die niemals du treffen wirst, werden dich fliehen, und du wirst sehen, was der Preis für ein einziges Wort ist. Erinnerst du dich noch, dass mein Haar früher so lang war, dass sich die Katzen daran gehängt haben? Und das Haar spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Buch, denn mit der Trennung von der Familie ist es quasi so, dass die Frau die Haare komplett verliert.
Mhm.
Und dazu kommen wir dann nochmal zu der Stelle, wo die Haare dann noch eine riesige Rolle spielen. Was ich finde, eine zweite spannende Ebene ist an diesem Text, dass es auch um das Verhältnis zu den eigenen Eltern geht. Das Verhältnis dieser Frau zu den Eltern ist zerrüttet, besonders zum Vater. Und es gibt eine Stelle, die mich sehr, sehr gerührt hat. Die lese ich jetzt nochmal vor. Und da ist die Trennung natürlich schon lange vollzogen und die Frau hat sich im Schnee eingegraben und da liegt sie jetzt. Man weiß auch nicht, wie lang. Ewigkeiten. Sie lebt quasi im Schnee und dann passiert das Folgende. Eines Morgens, als ich den Schnee über mir ausgebreitet und mir die Augen zugedeckt hatte, damit das Licht mich nicht störte, hörte ich Schritte. Ich war Neugierige gewohnt. Normalerweise schrieb ich einfach in den Schnee, bitte nicht stören, und bedeckte mein Gesicht. Die meisten gingen irgendwann wieder. Wie lang kann man schon auf einen weißbedeckten Körper schauen? Er erscheint einem schon sehr bald wie eine Täuschung. Doch diesmal waren die Schritte beharrlich und sogar vertraut. Vor lauter Licht schaffte ich es nicht, die Augen zu öffnen, doch ich konnte hören, wie mein Vater dem Publikum um sich herum erklärte, warum mitten im Sommer plötzlich Schnee, so viel Schnee fiel und warum er nicht mehr schmelzen würde. »Was machst du?« schrie ich plötzlich. »Die Hitze des Schreies bringt den ganzen Schnee, der mich bedeckt, zum Schmelzen. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen?« »Ich zähle den Schnee«, erzählt er ganz ruhig. »Und du?« »Und ich zähle die lieben Worte, die du mir gesagt hast, aber ich bin immer noch nicht bei eins angekommen. Vielleicht kannst du mir ein Wort sagen, damit ich nicht bei einer so lächerlichen Summe bleibe.« Wer mitten im Sommer Schnee vom Himmel fallen lässt, sagt er, kann auch ein warmes Wort aus meiner gefrorenen Kehle holen. Das höre ich gern, ermutige ich ihn. Ich liebte dich, als du geboren wurdest, er strengt sich an. Ich liebte dich, als du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alt warst. Ich weiß noch den Moment, an dem ich aufgehört habe, dich zu lieben. Da warst du genau 12,5. Nur so kurze Zeit hast du mich geliebt? Kurz? Erstaunt. Zeig mir einen Mann, der eine Frau 12,5 Jahre am Stück liebt. Zeig mir eine Frau, die einen Mann 12,5 Jahre am Stück liebt. Und mehr noch, zeig mir eine Mutter, die ihre Kinder so lange liebt. Sogar du, die große Heldin, hast es nicht geschafft, deine Tochter länger als 5 Jahre zu lieben. Ja, und auch in dieser Szenerie hat mich die Art und Weise, wie die Figuren sich unterhalten, ja, und was sie zueinander sagen, wirklich sehr gerührt. Und ist ein gutes Beispiel dafür, wie in diesem surrealistischen Setting immer wieder ganz real Gefühle herübergebracht werden.
Und Dialoge auch, ne, trotzdem.
Ja, das war also auch so eine Stelle und da merkt man auch, dass dieses Unvermögen zur Familie quasi so weitergegeben wird in den Generationen. Und es gibt auch so parabelartige Stellen. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie irgendwann in so eine Art Land kommt, wo alle Leute Tüten auf dem Kopf haben. Und das sind, so versuche ich es jetzt mal zusammenzufassen, gescheiterte Menschen, die jetzt an einem Ort sind, wo sie nur allein in kleinen Hütten hausen dürfen. Sie dürfen keine Familien mehr gründen, sie sind alleine in kleinen Häusern und alles dort ist von Haaren bedeckt. Und auf dem Kopf hat niemand mehr welche.
Und das Scheitern bezieht sich aber jetzt nicht nur auf familiäre Situationen, sondern die sind generell gescheitert oder hat das alles mit
Familie? Es hat alles immer mit Familie und Zusammenleben zu tun, okay. Nimmt aber auch hier ganz interessante Züge an. Wir gehen mal auf Seite 142. Es sind jetzt noch ein, zwei Stellen, die ich dir mitgebracht habe. Dann versteht man nämlich ganz gut, wie Tseruya Shalev quasi Situationen benutzt, um ganz reelle Emotionen zu schildern, mhm, ohne aber, dass es jemals so eine realistische Situation, mhm, geben würde. Okay. Als der Morgen dämmert, kommen Menschen aus den Hütten. Jeder hat eine durchsichtige Plastiktüte über den Kopf gezogen, über Gesicht und Glatze. In den Rand der Tüte ist ein feiner roter Faden eingefädelt. »Was ist das?«, frage ich eine Frau, die über ihrem Mäusekörper einen riesigen Kittel trägt und deren Schädel unter der Plastiktüte glänzt.
»Haben Sie nicht gehört?«,
wundert sie sich.
»Das ist unsere neueste Erfindung hier, die schnellste Art zu sterben. In dem Moment, wo jemand zerbricht und nicht mehr will, zieht er an diesem Faden, dann schließt sich die Tüte und er stirbt.«
Was sie nicht sagen. So einfach und bequem, das ist ja genial.
Das sag ich ja auch.
Benutzen Sie das häufig?
Es ist zur einmaligen Benutzung.
Erklärt sie.
Und das passt uns sehr. Dauernd zerbrechen Leute. Einfach so mitten am Tag. Sie ziehen an dem Faden und schon ist es vorbei.
Und was passiert dann?
Das Übliche.
Sagt sie.
Die übliche Beerdigung. Der Tote bekommt einen Müllbeutel mit seinem Haar und wird damit begraben. Manchmal sieht man bei einer Beerdigung 10 Leute, die den Faden ziehen. So verlängert sich die Beerdigung. Das kann dann Tage dauern.
Sterben sie wirklich so einfach, wundere ich mich?
Ja,
sagt sie.
Die Leute bei uns sind schwach. Sie haben fast alles verloren. Jeder hier hat zumindest ein Kind und einen Partner verloren. Jeder hat höchstens noch etwas Kleines, so klein wie ein Reiskorn, das ihm gut tut. In dem Moment, wo sich auch dieses Reiskorn auflöst, zieht man den Faden.
Ja, das ist auch so eine Stelle, die mich irgendwie wirklich heimgesucht hat. Also auch allein schon diese Frage, benutzen Sie das häufig? Und die Antwort, das ist zur einmaligen Benutzung, weil ja, man halt stirbt. Also auch wirklich eine Wahnsinnsstelle. Und gleichzeitig ist das auch eine gute Stelle, um nochmal auf den Kontext einzugehen. Denn in einem Interview wurde Seruja Shalev gefragt, ob halt vieles, was sie schreibt, ja auch sozusagen in Voraussicht, oder wie wurde es formuliert, so ähnlich, in Voraussicht des Übergriffs der Hamas geschrieben hat. Also hier ist ja auch davon die Rede, dass man jemanden verloren hat. Und das hat sie aber ganz klar verneint. Sie weiß, dass sich der Text dadurch an manchen Stellen, nicht an vielen, aber an ein, zwei Stellen etwas anders liest. Aber dieser Text war eben quasi dieser Verlust, der da geschildert wird, bezieht sich überhaupt nicht auf einen gewalttätigen Verlust, sondern das, was da im Fokus steht, ist die Unfähigkeit, eine Familie zu halten. Und ich finde, das ist das Einzige, was mich teilweise so ein bisschen gestört hat, weil natürlich es viele Familien gibt, die reell durch Gewalteinwirkung oder durch Krankheit Menschen verlieren in ihrem Leben. Und man muss schon sagen, dass in diesem Text natürlich es vor allem darum geht, dass es jemand einfach nicht schafft, eine gute Beziehung zu führen. Und ich sage jetzt in Anführungszeichen einfach nicht schafft, da gehören immer mehr dazu, ist ganz klar, ne? Aber hier geht es vor allem um dieses Dilemma von einer Frau, die mit ihrem Ehemann nicht mehr zurechtkommt, die einen Liebhaber hat, die dann aber mit dem Kind nicht mehr zurechtkommt. Und das alles wird ja wenig greifbar, dadurch, dass es so surrealistisch geschrieben ist. Und dadurch wirken diese Stellen dann, finde ich, plötzlich ganz anders, wenn da einfach steht, sie haben jemanden verloren. Also weil dieser Aspekt dessen, dass es da immer darum geht, dass Menschen einfach es nicht gelingt, eine Beziehung zu führen, das ist einfach was völlig anderes, ne?
Ja.
Genau, so ist das. Also mit all diesen Mitteln ist das Buch sehr verstörend geworden, aber hat auch eine hohe Dringlichkeit. Mich würde sehr interessieren, wie so richtige Shalev-Fans dieses Buch finden, weil es eben sehr anders ist. Mhm. Und ich glaube deshalb, dass es auch sehr gut geeignet ist für Leute, die Seruja Shalev eigentlich nicht so gerne lesen, weil es eben wirklich ganz anders funktioniert als ihre anderen Bücher. Und da kann man dann sie sozusagen nochmal neu entdecken.
Was vom Tage übrig blieb. So, wir wollen uns heute zum Abschied nochmal erinnern. Lynn, was verbindest du mit Stefan Zweig? Gibt's da was? Hast du eins von seinen Büchern gelesen?
Schachnovelle natürlich.
Ja, hast du gelesen?
Ja, habe ich gelesen. Ich habe auch Sternstunden der Menschheit gelesen. Mhm. Ist auch gar nicht so lange her.
Was sind denn so deine Eindrücke? Also so einfach nur so vom Leseeindruck quasi, wie würdest du das beschreiben? Also oder was ist dir geblieben?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich gerade Sternstunden der Menschheit war einfach sehr spannend. Mhm. Das war ja fast wie so eine historische Aufarbeitung besonderer Augenblicke in der Menschheitsgeschichte.
Ja.
Das habe ich gerne gelesen. Bei Schachnovelle weiß ich noch, dass ich es sehr verstörend fand. Also dass es auch eben, naja, also dass er es schon schafft, auch so Begegnungen so zu schildern, dass deren Tragweite irgendwie deutlich wird. Das ist ja auch eine Novelle, ne? Das ist ja auch immer in so einer Novelle angelegt, dass es so einen besonderen
so ein unerhörtes Ereignis.
No Return gibt, genau, so ein unerhörtes Ereignis. Und das ist so das, was ich mit ihm verbinde, aber ich habe tatsächlich gar keinen Gesamteindruck von ihm und seinem Werk, weil ich da einfach immer nur so sporadisch mal reingelesen habe.
Mhm. Aber es ist interessant, weil du natürlich jetzt trotzdem zwei der berühmtesten Werke von ihm erwähnt hast. Ein anderes Werk, was ich unbedingt empfehlen möchte, ist das, was er über Europa geschrieben hat, Die Welt von gestern. Mhm. Da hast du bestimmt auch schon von gehört. Da beschreibt er eigentlich selber seine ganze Sozialisation, dieses Leben in Österreich-Ungarn, bevor die Nazis kamen, aber auch noch vor dem Ersten Weltkrieg. Da war das für die Kunst und Kultur, wir haben uns ja heute in verschiedenen Kontexten unterhalten und damals war das einfach so ein bisschen so eine Glanzzeit. Das wurde halt von der Monarchie finanziert. aber es war viel Geld da. Deswegen waren irgendwie die besten Konzerte da. Es gab Lesungen, es gab alle möglichen Verlage. Es gab sowieso ja damals viele Zeitungen und sowas. Ne? Es war einfach wirklich Geld da, um Kultur florieren zu lassen. Und er hatte auch mit allen möglichen Größen seiner Zeit zu tun. Und er beschreibt in die Welt von gestern eben, wie diese Welt funktioniert hat, wie diese Welt aussah. Er schreibt über Rilke, über Hoffmannsthal und so weiter. Und dann beschreibt er, wie erst mit dem Ersten Weltkrieg und dann mit dem Zweiten quasi der Doppelschlag kommt, der diese ganze Welt zerstört. Und er hat dieses Buch, Die Welt von gestern, im Exil in Brasilien lebend geschrieben, weil er musste fliehen vor den Nazis und kurz vor seinem Suizid. Und das ist so ein faszinierender Text, weil man die ganze Zeit die Grundstimmung des Autors durchspürt, durch die Sätze, weißt du? Du liest was über eine Zeit, du liest eine Zeitepoche, aber eigentlich spürst du die ganze Zeit diese Melancholie und diesen Schmerz darüber, dass all das nicht mehr da ist und dass er auch weiß, angesichts der Nazis, das wird auch so nicht mehr da sein, wenn das vorbei ist. Und letztlich ist es diese Hoffnungslosigkeit, die ihn da auch sicherlich auch dazu getrieben hat, sich dann das Leben zu nehmen, ist in diesem Buch drin und gleichzeitig quasi wie mit so letzter Verzweiflung nochmal eine Liebeserklärung an alles, was es damals gab, wie Europa aussah. Und man lernt auch sehr, sehr viel über Europa. Also er ist ein sehr genauer Beschreiber von allen Dingen. Und was auch noch mit reinspielt, was du mit die Sternstunden der Menschheit gesagt hast, Zweig hatte eigentlich so einen sehr humanistischen Blick. Und der Schmerz, den man in die Welt von gestern hat, das ist auch der Schmerz darüber, dass seine Sicht auf die Menschen, und das ist auch was sehr aktuell ist, würde ich sagen, quasi enttäuscht wurde. Das heißt, er hat lange, lange, auch als die Nazis kamen, zwar schon irgendwie die Gefahren gesehen, aber hat immer gehofft, dass das nicht sein kann, dass dieses Niedere sozusagen im Menschen doch nicht gewinnen kann, dass die sich jetzt nicht schon wieder bei der nächsten Wahl durchsetzen können und so weiter. Ne? Das ist was irgendwie so heute erschreckende Resonanzräume hat, würde ich mal sagen. Und er wollte aber immer daran glauben, dass der Mensch besser ist, dass der Mensch quasi völkerübergreifend ist, dass die europäische Idee sinnvoll ist. Er hat ja auch über so große Universalisten wie Erasmus von Rotterdam Bücher geschrieben. Und das war das, woran er halt so unglaublich festhalten wurde und was dann auch wiederum von vielen Autoren, wie zum Beispiel Josef Roth, mit dem er befreundet war, halt extrem kritisiert wurde, weil die gesagt haben, guck doch hin, die kommen, das wird nicht. Josef Roth war im Gegensatz dazu wesentlich abgebrannter, hatte wesentlich weniger Geld. Man muss sagen, Zweig zu seinen Lebzeiten, der war mal einer der größten Bestsellerautoren weltweit. Ne? Also, und Josef Roth war mit ihm befreundet, aber war ja eher so der Typ, ich schreibe da mal einen journalistischen Artikel, ich schreibe da einen Text und bin aber irgendwie immer abgebrannt, hat auch Trinkprobleme, war in Europa unterwegs, hat es halt gesehen überall, wie der Faschismus hochkommt und hat immer wieder gesagt, so Junge, wenn man es mal umgangssprachlich sagen will, reiß dich zusammen, die Nazis kommen jetzt, wir müssen jetzt mehr machen. Ja. Und Zweig hat gesagt, nein, das wird nicht passieren, am Ende wird sozusagen das Edle im Menschen sich durchsetzen und so. Und das ist natürlich nicht passiert und am Ende musste Zweig fliehen. Und er hat dann auch von England zum Beispiel noch versucht, Freunden zu helfen, zu fliehen und sowas. Das heißt, er hat sich dann schon eingesetzt. Aber spätestens, als er dann nach Amerika gekommen ist, war er einfach ausgebrannt und konnte nicht mehr und hat dann dieses wunderschöne Buch geschrieben, Die Welt von gestern. Und ein Buch, was ich auch empfehlen möchte, um Zweig näher zu kommen, ist der Briefwechsel, den er mit Josef Roth gemacht hat. Den gibt's bei Diogenes auch in einer sehr schönen Ausgabe. Jede Freundschaft mit mir ist verderblich. Und das sind Briefe, die beiden sich zwischen 1927 und 1938, also genau in dieser krassen Umbruchszeit, geschrieben haben. Und wo man beide großen Schriftsteller und beide prägenden Schriftsteller lesen kann. Also lass uns heute nochmal anstoßen auf Stefan Zweig und seine Bücher.
Das machen wir. Cheers.
Und dann bis nächste Woche, Lynn.
Bis zum nächsten Mal.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.